Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute mit einer Solo-Folge mit mir, Alexandra Nau. Ich bin Heilpraktikerin, Buchautorin, leite den biochemischen Verein in Velbert-Neviges und möchte euch heute ein bisschen was zum Zusammenhang Hormone, Schmerzen, Atmung und Gewichtszunahme erzählen. Ich hoffe, das ist ein Thema, was euch interessiert und geduldig und aufmerksam zu und können vielleicht das ein oder andere noch für euch rausziehen, warum es mit der Gewichtabnahme nicht klappt und was da die Atmung mit zu tun hat. Es ist nämlich oft gar nicht so, bekannt oder bewusst, dass eben Atmung einen ziemlich großen Einfluss auch auf unsere Hormone nimmt. Und genau deswegen möchte ich heute diese Podcast-Folge für euch aufnehmen. In der Hoffnung, ihr könnt damit ein bisschen was anfangen. Ja, Atmung ist so ziemlich das Normalste der Welt, was wir tagtäglich ganz, ganz häufig machen und über das wir uns wirklich wenig bis gar keine Gedanken machen. Und das möchte ich heute vielleicht ein bisschen ändern, dass ihr ein bisschen Bewusstsein für Atmung hieraus ziehen könnt. In den vergangenen Podcast-Folgen haben Alex und auch ich schon etwas zu Atmung erzählt. Also Atmung, warum, wieso, weshalb, warum Atmung wichtig ist, warum Nasenatmung wichtig ist. Und Alex hat auch Atemübungen mit euch oder für euch eingespielt, die ihr dann mitmachen könnt. Ja, wir haben im Grunde haben wir lauter Spiralen im Körper. Atmung, Anspannung, Schmerzen, Stress, Hormone. Das alles bedient sich gegenseitig und gehört alles therapeutisch irgendwie zusammen und sollte deswegen auch immer gemeinsam betrachtet werden. Anspannung macht Schmerzen, Schmerzen macht Stress, Stress verändert die Hormone, Stress verändert aber auch die Atmung, ja. Atme ich falsch, dann habe ich auch mehr Anspannung im Körper, weil mein Zwerchfell sich nicht richtig bewegt. Das bringt meine Hormone ins Straucheln, das macht wiederum Schmerzen und. Also egal, wo man anfängt, ob bei Hormonen, ob bei Anspannung, ob bei Atmung, bei Stress, bei Schmerzen, es dreht sich immer irgendwie alles im Kreis und es gehört alles irgendwie zusammen. Schmerzen, erhöhtes Cortisol oder generell die Cortisolausschüttung, die Glukosefreisetzung, Erschöpfung, Bewegungsmangel, auch das gehört alles zusammen und spielt alles zusammen eine Rolle und sollte auch immer zusammen betrachtet werden. Schmerzen, also wenn ich langanhaltend Schmerzen habe, dann erhöht es das Cortisol, irgendwann erschöpft es aber auch das Cortisol. Die Glukosefreisetzung verändert sich, also es kann eine Insulinresistenz entstehen, daraus kann eben eine Mitochondrienstörung entstehen. Erschöpfung entsteht daraus, denn wenn in die Mitochondrien keine Glukose mehr transportiert werden kann, keine Nährstoffe mehr transportiert werden kann, dann erschöpft mich das, macht mich müde, macht Konzentrationsstörungen. Wenn ich müde bin, bin ich auch oft im Bewegungsmangel, weil ich einfach die Intention und die Ambition gar nicht habe, mich irgendwie ausreichend zu bewegen, weil ich schon echt damit beschäftigt bin, den Tag irgendwie zu bestreiten. Und Sport und Bewegung passt dann da halt einfach vom Müdigkeitszustand her irgendwie nicht mehr rein. Der Bewegungsmangel macht aber wiederum Schmerzen. Ihr seht, man dreht sich im Kreis und es ist egal, auch da, wo ich ansetze. Wie ich gerade schon gesagt habe, Atmung ist das Normalste der Welt. Und gerade weil es so normal ist, denken wir auch gar nicht darüber nach, wie wir atmen den ganzen Tag. Ob durch den Mund oder durch die Nase, ob oberflächlich oder tief, ob schnell oder langsam. Optimalerweise sollten wir so 10 bis 12 Mal pro Minute atmen. Meistens atmen wir deutlich schneller, 15 Mal, 20 Mal oder sogar häufiger in der Minute. Und dass Atmung eben auch Einfluss auf Schmerzen und Hormone nimmt, ist eben den meisten gar nicht so wirklich bewusst. Wir haben im Körper die Hormone Östrogen und Testosteron. Das Östrogen schützt das Lungengewebe und wirkt daher erweiternd auf die Bronchien, also erleichtert eben das Ein- und Ausatmen. Fehlt mir Östrogen, dann verliere ich auch eine Art Schutzfaktor fürs Lungengewebe. Das heißt, meine Bronchien sind wesentlich angreifbarer. Das hat zur Folge, dass eben deutlich mehr Frauen als Männer auch von Asthma betroffen sind und die Inzidenz eben ab den Wechseljahren oder schon ab 30, 35 deutlich steigend ist. Östrogenrezeptoren finden sich aber auch auf vielen immunregulatorischen Zellen. Und auch das macht dann eben deutlich angreifbarer. Ein Überschuss an Östrogen sorgt wiederum dafür, dass zu viel Histamin ausgeschüttet wird. Und auch das kann die Bronchien ziemlich stören, denn das fördert die Schleimbildung, die Anspannung der Bronchien und die Schwellung im Bronchialgewebe und macht damit auch wieder Probleme bei der Atmung, Asthma, ähnliche Symptome und so weiter. Das habe ich gerade schon gesagt, ab der Pubertät und ab den Wechseljahren sind wesentlich mehr Frauen als Männer von Asthma betroffen. Und das fördert eben auch die Allergieentstehung, vor allem eben auch auf den Hinblick, dass Östrogenrezeptoren sich auch an den immunregulatorischen Zellen befinden. Die Allergieentstehung ist aber eben nicht nur durch das endogene Östrogen, sondern auch durch Xenoöstrogene aus der Nahrung, aus Kosmetik, aus Tupperdosen und so weiter. Auch Testosteron hat einen immunsuppressiven Effekt und schützt vor immunologisch-inflammatorischen Prozessen, also Prozessen, die entzündlich sind und aus dem Immunsystem kommen. Das sinkende Testosteron erhöht die Asthmaentstehung und das betrifft ebenfalls Frauen und auch Männer. Emotionen beeinflussen unsere Atmung. Wenn wir wütend sind, haben wir eine tiefe Atmung, wir blähen den Brustkorb auf. Wenn wir traurig sind, haben wir eine schluchzende Atmung, wir sinken irgendwie zusammen, der Oberkörper sinkt so zusammen. Wenn wir Freude haben und lachen, dann haben wir ein bebendes Zwerchfell. Wir haben ein bebendes Lachen dann meistens. Bei Angst haben wir Anspannung, wir ziehen uns zusammen, die Schultern gehen Richtung Ohren hoch, wir haben deutlich mehr Muskelanspannung. Wenn wir resigniert sind, dann sind wir auch, wenn Resignation eben eine Rolle spielt, dann sinken wir auch zusammen, die Schultern hängen runter, der Oberkörper krümmt sich. Wenn wir entspannt sind, dann haben wir den einen oder anderen tiefen Seufzer, den wir machen. Und da gibt es auch noch eine ganze Reihe von typischen Sprüchen. Mir bleibt vor Angst der Atem weg, mir stockt der Atem und. Also auch dazu gibt es eben eine ganze Hand von Sprüchen, die man anwenden kann, die eben den Einfluss von Atmung auf diverse Emotionen und auch auf Hormone eben beschreiben. Wenn wir Stress haben, wenn wir hektisch und schnell atmen, signalisiert das dem Körper Stress. Das ist ein Alarmsignal. Die Nebennieren schütten dann vermehrt Cortisol aus, weil wir ja Stress haben. Cortisol ist unser Stress- und Aktivitätshormon. Wenn die Nebennieren vermehrt arbeiten, vermehrt Cortisol ausschütten, dann muss auch die Schilddrüse wieder vermehrt Hormone bereitstellen, vor allem eben das T3, um die Nebennieren weiterhin anzusprechen und bei Laune zu halten. Diese hektische und schnelle Atmung forciert Muskelanspannung, das Zwerchfell spannt an, das Zwerchfell kann sich auch hochstellen, ein Zwerchfellhochstand. Die Atmung wird flacher und wesentlich ineffizienter. Ja, eine flache Atmung, eine flache oberflächliche Atmung bedeutet weniger Zwerchfellbewegung. Eine Starre im Zwerchfell bedeutet, dass wir keine Massagewirkung auf die Organe haben, vor allem eben natürlich die Organe, die unterhalb des Zwerchfells liegen, also Magen, Darm, Nieren, Leber, Bauchspeicheldrüse und so weiter, die Galle. Die haben alle einen Benefit aus der tiefen Bauchatmung, weil sie dann eben sanft massiert werden und eine leichte Kompression erfahren, also wie ein leichtes Auswringen, ein Input der Organe. Das Zwerchfell ist verbunden mit den Rippen, mit der Brustwirbelsäule, mit der Lendenwirbelsäule. Und wenn das Zwerchfell sich nicht richtig bewegt, also eine Starre hat, dann entstehen auch gerne Blockaden im Bereich der Brustwirbelsäule, der Rippen, was wiederum Schmerzen verursacht, Muskelanspannung verursacht und deutlich mehr Schmerz verändert wiederum die Atmung. Also man dreht sich ein bisschen im Kreis. Wenn wir wenig Lungenausdehnung haben, durch das starre Zwerchfell beispielsweise, dann ziehen wir gerne die Schultern nach oben, um dem Brustkorb mehr Volumen zu geben. Also Das Volumen, was nach unten hin nicht erreicht wird durch die Zwerchfellbewegung, versucht der Körper intuitiv nach oben zu bekommen. Das heißt, die Schultern gehen in der Regel hoch oder eine Schulter wird hochgezogen, sodass dann dort auch wieder muskuläre Dysbalancen und Blockaden entstehen. Schmerzen machen also ein völlig anderes Atemmuster und eine völlig andere Atmung macht Schmerzen, wie man ganz gut an dieser Spirale hier erkennen kann. Die Zwerchfellanspannung engt den Brustkorb ein, gibt aber eben auch eine falsche Signalgebung an den Vagusnerv ab. Der Vagusnerv, das ist der 12. Hirnnerv, das ist der längste Nerv, den wir haben, der läuft vom Hinterhaupt, also vom hinteren Kopf, über die Halswirbelsäule vorne, über die Speiseröhre, über den Magen, durchs Zwerchfell hindurch, über den Darm, über die Organe hinüber, also drüber. Und der Vagusnerv ist für Ruhe und Entspannung zuständig. Rest and digest, so sagt man im Englischen, also Ruhe und Verdauung. Denn nur wenn wir entspannt sind, können wir auch verdauen. Im Anspannungsmoment ist es natürlich nicht sinnvoll zu verdauen, weil es macht keinen Sinn, erstmal aufs Klo gehen zu müssen, wenn wir gerade Stress haben. Und Stress ist evolutionär immer noch Säbelzahntiger hinter uns oder Mammut vor uns, also fressen oder gefressen werden. Und von daher kriegt der Vagusnerv, wenn wir eben Stress haben, wenn wir eingeengten Brustkorb haben, angespannte Schulter-Nackenmuskulatur haben, völlig falsche Signale, kommt ins Straucheln. Und das kann eben dann zur Folge haben, dass Bluthochdruck entsteht, dass Herzrhythmusstörungen entstehen, dass der Magen nicht genügend Magensäure produziert, der Darm also dann auch nicht richtig verdauen kann. Es ist keine tiefe Atmung möglich, das erzeugt wiederum erneuten Stress. Eine oberflächliche Atmung kann Panikattacken forcieren und verursachen. Das, was ich gerade schon sagte, um tief atmen zu können, werden die Schultern hochgezogen. Das kann eben einen Beckenschiefstand verursachen, muskuläre Dysbalancen und Schmerzen. Und Schmerzen wiederum bedeuten Stress und Stress verändert die Hormone, verändert die Cortisolausschüttung, verändert die Schilddrüse und verändert auch die Östrogene, die wir im Körper haben. Denn bei Stress wird das Cortisol eine Zeit lang sehr hoch ausgeschüttet. Und da Cortisol aber erschöpflich ist und irgendwann auch einfach versiegt, versucht der Körper so lange wie möglich das Cortisol oben zu halten, indem er einfach am Progesteron und Pregnenolon wegklaut. Und der Mangel an Progesteron sorgt dann eben für eine Östrogendominanz. Und diese Östrogendominanz, das erwähnte ich eingangs, triggert eben den Histaminmetabolismus sehr stark. Es wird vermehrt Histamin aus der Mastzelle freigesetzt, was wiederum Atemstörungen hervorrufen kann, was wiederum die Atmung behindern kann, Schmerzen verursachen kann, Entzündungen fördert und so weiter und so fort. Die Nasenatmung ist super wichtig. Wir haben über die Nasenatmung bis zu 15% verbesserte Sauerstoffsättigung im Körper. Über die Nasenatmung steht die Bildung von Stickstoffmonoxid im Vordergrund. Die Nasenatmung filtert und erwärmt die Einatemluft. Der Parasympathikus wird aktiviert. Die Kieferfehlstellung und Zahnfehlstellung ist durch die Mundatmung ziemlich stark ausgeprägt bei einigen. Also es kann man auf Bildern ganz gut verfolgen, wenn jemand permanent durch den Mund atmet und dann mal ein paar Monate nur durch die Nase atmet, verändert sich der Kiefer ziemlich stark und zum Positiven verändert er sich natürlich dann, ne? Stickstoffmonoxid verbessert die Gefäßspannung, verbessert den Blutdruck, verbessert das Immunsystem und auch die Stoffwechselleistung. Daneben, dass die Atmung eben Schmerzen verursachen kann, können eben auch andere Dinge chronische Schmerzen verursachen, wie Nährstoffmängel, Stress, Körperhaltung. Einseitig ausgeübter Sport, Drachenboot fahren, Tennis, Tischtennis spielen beispielsweise. Eine hormonelle Dysregulation kann Schmerzen verursachen, Anspannung, Schlafmangel, Schlafapnoe, falsche Ernährung, Unverträglichkeiten von Lebensmitteln, Medikamenteneinnahme, unzureichende Trinkmenge. Hier wird dann vermehrt Vasopressin ausgeschüttet. Ein Magensäuremangel kann Schmerzen verursachen, aber auch diverse Erreger wie Epstein-Barr-Viren, Yersinien, Parvoviren und Borrelien können Schmerzen in der Muskulatur und den Gelenken ausüben oder auslösen. Schmerz, das hatte ich vorhin schon gesagt, bedeutet auch eine erhöhte Cortisolausschüttung. Hier setzt dann das Pregnenolon-Stealing-Syndrom ein. Das hat zur Folge, dass das Progesteron absinkt, das Östrogen steigt. Der Cortisolüberschuss senkt das TSH, der Hirnanhangdrüse. TSH wird genutzt, um die Schilddrüse anzuregen, Hormone zu produzieren, also Hormone FT3 und FT4. Hypothalamus und Hypophyse werden durch die Stresshormone behindert und blockiert. Stress fördert entzündungsfördernde Zytokine. Diese Zytokine unterdrücken wiederum ebenfalls Hypothalamus, Hypophyse und Nebenniere. Und diese Zytokine unterdrücken die Bildung von TSH, das hatte ich aber gerade schon erwähnt. Und auch die Umwandlung von T4 in T3 wird unterdrückt und gestört. Also eine vermehrte Cortisolausschüttung hat eben dann des Weiteren zur Folge, dass eine Insulinresistenz gefördert wird. Sie fördert das hormonelle Ungleichgewicht zwischen Progesteron und Östrogen, stört die Schilddrüsenfunktion, erhöht den Verbrauch an Nährstoffen, erhöht die muskuläre Anspannung, fördert falsche und oberflächliche Atmung. Die Behandlung mit Schmerzmitteln ist dann zwar schnell und effektiv erstmal, aber keine Dauerlösung. Also Schmerzmittel sollten als letztes eingesetzt werden. Diese vermehrte Cortisolausschüttung und auch eben die Förderung der Insulinresistenz, die macht eben eine Gewichtszunahme, obwohl wir uns gleichbleibend ernähren, an der Ernährung nichts verändern, weil eben der Zucker nicht mehr in die Zellen hineintransportiert werden kann, bleibt der im Blut quasi, bleibt der Zucker im Blut liegen. Und wird dann eben in Fett umgelagert. Und wie gesagt, das bei gleichbleibender Ernährung, bei gleichbleibendem Sportniveau, bei keinen Veränderungen, zumindest in dieser Hinsicht. Ja, jetzt habe ich gerade schon gesagt, die Einnahme von Schmerzmitteln ist eher sinnlos, langfristig zumindest, kurzfristig natürlich mal ganz hilfreich, aber langfristig völlig unsinnig. Denn die regelmäßige Einnahme von nicht-steroidalen Antirheumatikern kann zur Schädigung der Nieren führen. Das kann zu Bluthochdruck führen und blockiert die Prostaglandinausschüttung. Dadurch bedingt kommt es dann eben zu einer Verengung der Gefäße in den Nieren, sodass es zu einem Stau in den Nieren kommt. Der steigende Druck zerstört sukzessive das Nierengewebe dann. Nicht-steroidale Antirheumatika und Protonenpumpeninhibitoren wie Omeprazol und Pantoprazol, die werden meistens kombiniert eingesetzt. Omeprazol und Pantoprazol dienen dann als sogenannter Magenschutz. Und durch die Einnahme dieser Säureblocker erhöht sich das Risiko, an Nierenversagen zu erkranken. Die glomeruläre Refraktionsrate, glomeruläre Filtrationsrate verringert sich eben durch das Medikament. 70% der Einnahmen des Medikamentes sind medizinisch vollkommen unbegründet, also dieser PPIs, wie sie genannt werden, sind vollkommen unbegründet und erhöhen sinnbefreiterweise das Risiko für den Patienten, eine Niereninsuffizienz zu bekommen. Auch die Zahl mit Patienten, auch die Zahl der Patienten mit Nierensteinen ist durch den Einsatz von Omeprazol, Pantoprazol um 13% erhöht. Die ganz viele Studien geben den Anlass, dass die permanente Verordnung des Medikaments wirklich genauestens zu überprüfen und zu überdenken ist und nicht einfach wahllos eingesetzt werden sollten. Protonenpumpeninhibitoren sind seit 1989 auf dem Markt und seit 2009 sogar in Kleinstpackungen rezeptfrei erhältlich. Das heißt, man kann in die Apotheke gehen und sich die auch kaufen und sich damit auch selbstständig eben ins Elend treiben. Protonenpumpeninhibitoren, also Medikamente, die eben die Magensäure blocken, haben den großen Nachteil, dass sie eben nicht nur Nierensteine fördern oder die Niereninsuffizienz fördern, sondern sie fördern auch eine Darmdysbiose, Die Darmbakterien bekommen halt permanent Lebensmittel vorgesetzt, die unverdaut sind. Die sind zwar zerkaut worden, aber dadurch, dass Magensäure fehlt, können sie halt nicht weiter zersetzt werden. Und der Darm kann mit diesen Lebensmitteln, so wie sie ihm dann da vorgesetzt werden, überhaupt nichts anfangen. Das hat eben zum Nachteil, dass Nährstoffe nicht mehr herausgezogen werden können. Nährstoffmängel können eben wiederum Schmerzen fördern und chronische Schmerzen verursachen. Der Darm kommt durcheinander, weil die Darmbakterien, also die in Anführungsstrichen falschen Darmbakterien eben gefüttert werden. Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette werden nicht mehr richtig aufgespalten. Das gibt Gärung und Fäulnis im Darm. Das provoziert eine vermehrte Histaminbildung und Histamin fördert wiederum den Schmerz. Und auch die Gewichtszunahme wird dadurch eben gefördert, durch diese Darmdysbiose, weil eben der Körper einen Nährstoffmangel unter Umständen erfährt und Stress eben erfährt und so dann eben seinen Stoffwechsel erstmal wieder runterfährt. Also auch da, das Medikament kann eben dafür sorgen, dass das Gewicht nach oben geht, trotz gleichbleibender Ernährung. Gewichtszunahme entsteht ja bei vielen Patienten auch ohne eben mehr zu essen oder anders zu essen. Diese vermehrte Cortisolausschüttung, ich erwähnte es bereits, setzt eben viel Zucker frei aus der Muskelzelle, aus der Leber. Durch die Schmerzen hat man häufig weniger Bewegung, weniger Sport. Der Zucker wird eben nicht mehr verbrannt, sondern in Fett umgesetzt. Wassereinlagerungen werden gefördert, die Insulinresistenz wird gefördert, die Mitochondrienstörung wird gefördert, Müdigkeit, Erschöpfung kommen dann zu den Schmerzen hinzu und das Gewicht, wie gesagt, geht stetig nach oben. Wir haben also auch hier eine Spirale, Cortisol, Zytokine, Hirnanhangdrüse, Hypothalamus, Hypophyse, TSH, also Schilddrüse, Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen. Man dreht sich im Kreis und es ist egal, wo ich da, also irgendwo muss ich da ansetzen und anfangen, entweder entzündungshemmend arbeiten, oder aber eben die Schilddrüsenfunktion unterstützen, muss gucken, dass ich Bewegung in den Körper reinbekomme, dass das Cortisol sich reguliert, dass die Hormone sich regulieren. Cortisol, also erhöhtes Cortisol blockiert die Gewichtsabnahme und den Muskelaufbau. Ein erhöhtes Cortisol hat eine katabole Wirkung, also eine abbauende Wirkung. Fettprotein, Kohlenhydratdepots werden eben abgebaut, um die Bildung von Glucose zur Energiegewinnung anzuregen und der Muskelaufbau wird so dann eben gestört, weil mir eben nicht mehr genügend Proteine und Kohlenhydrate und Fette zur Verfügung stehen, um eben Muskeln aufbauen zu können. Ist das Cortisol erhöht, ist die Funktion der Schilddrüse gestört. Die Schilddrüse geht gerne in die Unterfunktion. Das erhöhte Cortisol blockiert die Aufnahme von Glucose in die Zellen. Es entsteht eine Insulinresistenz, das fördert die Entstehung von Bauchfett, fördert die Entstehung von einer Östrogendominanz und fördert die Entstehung von Entzündungen. Durch die Insulinresistenz entstehende erhöhte Blutzuckerspiegel möchte gerne hochgehalten werden. Das kann auch hoch in der Norm sein, das muss die Norm nicht unbedingt sprengen. Blutzuckersenkungen von beispielsweise 110 Milligramm pro Deziliter auf 80 Milligramm pro Deziliter machen das Gefühl von Unterzucker, obwohl wir dann eigentlich gar nicht im Unterzucker wären, sondern im Normalzucker. Und dieses vermeintliche Absinken des Blutzuckerspiegels innerhalb der Norm, das sorgt wiederum für Stress im Organismus, im Körper. Und dann fängt die ganze Spirale wieder von vorne an im Grunde. Eine Östrogendominanz habe ich gerade schon erwähnt. Eine Östrogendominanz entsteht gerne, wenn zu wenig Progesteron im Körper ist, wenn zu lang anhaltender Stress im Körper ist, wenn Entzündungen da sind. Und eine Östrogendominanz fördert eben die Insulinresistenz, fördert den Histaminmetabolismus, stört die Schilddrüsenfunktion, fördert Wassereinlagerungen, stört die Zellneubildung, fördert Migräne. Fördert Zyklusunregelmäßigkeiten, also die Zyklen, die Blutungen können sehr stark und sehr schmerzhaft sein, können auch sehr langanhaltend sein. Eine Östrogendominanz fördert Depressionen, fördert eben die Gewichtszunahme, fördert Entzündungen und Schlafstörungen. Die Östrogendominanz im Zusammenhang mit der Insulinresistenz. Eine verstärkte Insulinausschüttung sorgt oft eben für Heißhungerattacken. weil der Zucker eben gebunden wird an das Insulin, aber es wird halt nicht weiter verarbeitet. Dieser Heißhunger, der dann eben entsteht, der oder diese Blutzuckerschwankungen, die fördern halt wiederum die Insulinresistenz. Die Glucose wird also nicht mehr in Energie transformiert, sondern eben einfach nur noch in leider in Bauch- und Hüftfett umgesetzt. Triglyceride steigen, LDL-Cholesterin steigt und so weiter. Dieses vermehrte Hüft- und Bauchfett fördert die Entstehung von entzündungsfördernden Zytokinen, Interleukin 6, TNF-Alpha, Interleukin 1, 2, Interferon Gamma und so weiter. Diese vermehrten Entzündungen sorgen wiederum für eine vermehrte Ausschüttung von Cortisol, auch von Adrenalin und Dopamin beispielsweise. Weil das eigentliche Thema ja Atmung war, möchte ich noch mal kurz auf Schnarchen und Schlafapnoe eingehen. Das sind Atemaussetzer in der Nacht. Diese Atemaussetzer haben zur Folge, dass eben vermehrter Stress für den Organismus entsteht. Cortisolausschüttung in der Nacht ist dann eben erhöht. Und dadurch kommt es eben zu einer Verdrängung von Melatonin. Der Schlaf ist dann nicht mehr regenerativ. Das ergibt eine erhöhte Müdigkeit am Tag, eine erhöhte Anspannung in der Muskulatur. Das wiederum fördert einen erhöhten Blutzuckerspiegel, die Entstehung der Insulinresistenz, der Mitochondrienstörung, fördert die Entzündungsneigung. Die Entzündungen werden gefördert, also Entzündungen, die schon im Körper sind, werden eben gefördert. Es fördert das Cholesterin, das LDL in erster Linie, die Triglyceride, fördert die Entstehung von Bluthochdruck und damit auch die Entstehung von oder ein erhöhtes Risiko von Schlaganfall und Herzinfarkt zum Beispiel. Was kann man da jetzt machen? Ja, Atemübungen sind halt das A und O. Auch wenn wir täglich völlig normal ein- und ausatmen, lohnt es sich mal darauf zu achten, wie häufig man in der Minute ein- und ausatmet, wie tief man atmet, also ob man tief in den Bauch atmet oder ob man nur in den Oberkörper hineinatmet. Und also Atemübungen sind super wichtig, Atemworkshops zu besuchen. Von Zeit zu Zeit gebe ich auch Atemkurse. Also wer da Interesse hat, darf mich auch gerne kontaktieren, wann der nächste Kurs stattfindet. Bewegung ist super wichtig, die Nährstoffkontrolle ist super wichtig, Entspannung, Meditation ist sehr wichtig und vor allem die Ursache finden und beseitigen ist super wichtig. Wer eine Smartwatch hat, die meisten Smartwatches können mittlerweile die Atmung pro Minute aufzeichnen. Und auch das kann man mal machen oder eben mal für ein oder zwei Nächte das Handy im Flugmodus an das Bett legen. Da gibt es Apps, die dann eben aufzeichnen, wie viel Atemzüge pro Minute gemacht werden. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal nachzugucken. Box Breathing ist eine tolle Atemübung. Die Hummelatmung, die stimuliert auch den Vagusnerv beispielsweise. Gurgeln, singen und brummeln. Und auch die Laufatmung. Die Laufatmung müsste ich jetzt vielleicht kurz erklären. Es ist im Grunde über eine bestimmte Anzahl an Schritten ein- und wieder auszuatmen. Das kann man tatsächlich am sinnvollsten in einem Atemkurs sich aneignen. Man kann auch tief einatmen und stockend und stotternd ausatmen. Auch das ist eine schöne Atemübung. Die Körperhaltung ist super wichtig. Also sitze ich eingesunken, eingesackt oder sitze ich gerade? Habe ich Muskelspannung oder eben nicht? Dehnübungen sind super wichtig. Den Brustmuskel regelmäßig aufdehnen zum Beispiel. Bewegung habe ich aber gerade schon gesagt. Also täglich zwischen 7.000 und 10.000 Schritte laufen. Krafttraining ist super wichtig. Eisbaden kann man total toll machen, wenn man Hormone, Atmung, Stress und so weiter alles in eine in einen Pott bringen möchte. Gewichtsreduktion eben, wenn ich stark übergewichtig bin, dass ich eben auch da ansetze, schon mal etwas zu verändern, die Ursache dafür herauszufinden, ob man an der Ernährung noch mal etwas verändern kann oder ob eben auch eine Insulinresistenz eine Rolle spielt, eine falsche Cortisolausschüttung und so weiter. Blutzuckertracking über ein CGM und über ein Ernährungstagebuch beispielsweise sind sehr, sehr sinnvoll und sehr interessant. Gucken, ob ein Östrogen Mangel, eine Östrogendominanz, ein Progesteronmangel oder eine Progesterondominanz besteht und die dann eben entsprechend behandeln. Schilddrüse sollte kontrolliert werden, also Hormonregulation und dann eben auch die Schilddrüsenfunktion mit kontrollieren. Ja, so viel zu Atmung, Gewichtsab- oder Zunahme, Schmerzen, Hormonen. Ich hoffe, es war nicht zu schnell. Ihr könnt euch die Folge ja durchaus mehrfach anhören. Das ist halt ein Vorteil. Es ist ein super spannendes Thema und irgendwie, wie ich eingangs schon sagte, man dreht sich auch irgendwie permanent im Kreis mit diesem Thema, mit Schmerzen, mit Hormonen, mit Atmung und auch mit der Gewichtszunahme, die damit zusammenhängt. Und da lohnt es sich eben, wenn man etwas verändern möchte, mal selber zu eruieren, wie atme ich eigentlich, wie sitze ich, was habe ich für eine Körperhaltung und was kann ich daran ändern und das vielleicht dann eben mit Hilfe eines Atemworkshops, mit Hilfe eines Heilpraktikers, mit Hilfe eines guten Arztes, der ganzheitlich arbeitet und da dann eben entsprechend anzusetzen. Ich würde mich super sehr freuen, wenn ihr die Folge teilt, wenn ihr unseren Podcast teilt, wenn ihr das in eurem WhatsApp-Status teilt, in eurer Insta-Story oder bei Facebook und wenn ihr euren Freunden und Bekannten, allen, die euch lieb und teuer sind, eben von unserem Podcast erzählt, damit so viele wie möglich einen Nutzen daraus haben. Und wir würden uns natürlich auch super freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen würdet. Schaltet auch demnächst wieder ein und macht's gut, bleibt gesund und munter. Bis dann, tschüss.